Ja, hallo Susanne Bredemann.
Hallo.
Erstmal vielen Dank, dass ich dich interviewen kann. Du bist Yoga-Lehrerin für Kundalini-Yoga. Ich nehme an, du würdest dich selber als spirituell ausgerichteter Mensch bezeichnen.
Ja, das kann man schon so sagen.
Und was verstehst du darunter?
Also über die Auseinandersetzung mit dem Kundalini-Yoga, über meine Praxis, bin ich eigentlich mehr und mehr dahin gekommen, mich angebunden zu fühlen, sage ich mal, an die Spiritualität.
Angebunden an das Leben allgemein, als Teil des Lebens, oder?
An das Leben, ja, und aber auch an sowas wie eine höhere Macht oder kosmische Energie.
Erlebst du die praktisch so im täglichen Leben oder?
Mehr und mehr. Also es ist so, dass Kundalini-Yoga uns öffnet, unser Bewusstsein erweitert und dass ich dadurch auch im ganz normalen Alltag immer mehr erlebe, wie alles miteinander verbunden ist, zum Beispiel.
Und ist das angenehm?
Das ist sehr angenehm. Also es ist sehr interessant. Manchmal, ja, man kann vielleicht nicht sagen, es ist nur angenehm. Es ist auf jeden Fall interessant und man lernt viele Dinge über sich, über andere, über die ganzen Zusammenhänge.
Wie erlebst du dann andere Menschen irgendwie als Energieformen oder als Persönlichkeiten oder Egos oder?
Das ist jetzt schwer so in einem Satz auszudrücken, aber es fallen einem vielleicht mehr Dinge auf, je tiefer man da, ja, ist jetzt schwer zu beschreiben, also das.
Vielleicht kannst du was über deine Geschichte sagen, wie bist du zu Yoga gekommen, zu Kundalini-Yoga?
Ich habe eigentlich Hatha-Yoga gemacht. Ich war als Modedesignerin tätig in der Industrie und habe da einen sehr stressigen Job gehabt. Und habe dann Yoga angefangen als Ausgleich, Hatha-Yoga. Und das hat mir ganz gut gefallen, aber ich habe es oft auch gar nicht geschafft hinzugehen. Und dann bin ich über eine Freundin, die ich aus dem Studium kannte, nach Frankreich gefahren zum Kundalini-Festival, Kundalini-Yoga-Festival. Und ja, auf diesem Festival, da habe ich sehr einschneidende Erfahrungen gemacht. Also da habe ich erlebt, wie ich über diese Yoga-Art ganz in meine Kraft kam, mit Hilfe von Mantras, von Meditationen. Und das war dann bei mir so, dass ich dachte, ich möchte alles darüber wissen.
Was heißt das, in deine Kraft kommen?
Ich habe einfach gemerkt, dass über die Stimme, über das Mantra, dass sich eine unheimliche Kraft entfacht hat, die mich befähigt hat, in diesen Meditationen das durchzuhalten. Ja. Und das hat mich sehr beeindruckt.
Ist Yoga für dich eine Technik oder eine Lebensanschauung oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, es ist schon ein Lebensweg, kann man sagen. Gerade das Kundalini-Yoga, das ist eine Philosophie, die in alle Lebensbereiche reingeht. Man kann das als Technik anwenden, aber je weiter man fortschreitet, will ich mal sagen, umso mehr gibt es zu entdecken und man entwickelt sich einfach dadurch.
Heißt das, dass auch eine Philosophie dabei ist oder man macht die Übungen und das wirkt sich einfach automatisch auf andere Lebensbereiche ein oder wie?
Genau, man kann sich für die Philosophie natürlich interessieren und kann da sehr viel drüber lesen, aber es wirkt auch, wenn man es einfach nur macht. Also das Kundalini-Yoga wirkt auf unsere Energiezentren. Es ist eine Energiearbeit, kann man sagen. Und indem wir das machen, verfeinern wir die Wahrnehmung für die Energien im eigenen Körper und auch in unserer Umgebung. Und wir lernen immer mehr, diese Energien auch zu lenken. Und ja, das ist halt sehr spannend. Und das macht man zuerst vielleicht nur in der Yogastunde und dann stellt man fest, dass man das auch im Alltag sehr gut brauchen kann.
Und kannst du mal ein Beispiel bringen?
Es gibt im Kundalini-Yoga viele Übungen, die das Nervensystem stärken, wo man die Arme auf 60 Grad streckt und ein paar Minuten hält, Feueratem. Und diese Haltung, diese innere Haltung, die mich befähigt, die Arme oben zu halten und einfach durch die Übung hindurch zu gehen, die fähigt mich später im Alltag in Situationen nicht gleich auf etwas zu reagieren, was mir passiert, sondern nochmal durchzuatmen und dann zu gucken, was ist eigentlich mein Interesse in der Situation. Und so wird man halt gelassener. Und ich würde sagen, man lernt auch über sich hinauszuwachsen, man lernt durchzuhalten, so sich mit der inneren Ruhe immer wieder zu verbinden und sich auch bewusst auszurichten. Das hat auch ganz viel zu tun mit einer Vision, die man hat.
Was ist deine Vision?
Meine Vision. Also ich denke, jeder Mensch hat sowas wie eine Bestimmung. Und meine Vision ist, dass auf diesem Weg eine Bestimmung zu leben, ich etwas Positives in der Welt bewirke. Dass ich einfach, indem ich mich verwirkliche, auch andere positiv beeinflusse. Ja.
Also es geht darum, man selber zu sein, dabei vom Körper ausgehend, durch die Übungen wird das verstärkt und eingeleitet und könnte man das so sagen?
Ja, also die Übungen lenken die Energien, die richten einen aus und stärken einfach auch den Körper, das Nerven-, das Drüsensystem und harmonisieren die ganzen Vorgänge im System.
Ich kenne den Begriff Kundalini so aus der allgemeinen Spiritualität und da ist es eben das Aufsteigen der Lebenskraft, die nach oben geht und durch die verschiedenen Chakren und Menschen beschreiben das als ein sehr schöner Vorgang und mit Glücksgefühlen und wenn die Energie so aufsteigt. Also sagt dir das was? Also
das sagt mir was. Das ist aber so, dass dieser Vorgang im Kundalini-Yoga nicht forciert wird. Also durch die Übungen kann man sagen, wird man energetisch, kommt man immer ein bisschen auf eine höhere Ebene. Das ganze System wird stetig angehoben, das Bewusstsein auch. Und ja, man erzwingt jetzt nicht diesen Kundalini-Aufstieg. Weil letztlich, wenn das passieren soll und es sich gut anfühlen soll, dann muss eben auch alles stimmen. Also es gibt ja auch Beispiele von Kundalini-Aufstiegen, die dann für die Person keineswegs so angenehm waren, weil einfach das Bewusstsein gar nicht bereit war.
Also es ist sowieso was man nicht selber machen kann. Ne? Man kann es vielleicht versuchen, offen dafür zu sein und es begünstigen durch Umstände oder durch Übungen, aber selber machen kann man das ja nicht, ne? Oder?
Nein, das stimmt. Aber es gibt, glaube ich, andere Techniken, wo das mehr im Zentrum steht. Darum geht es ja beim Kundalini-Yoga gar nicht. Also da geht es mehr um das eigene Bewusstsein und das zu entwickeln und dadurch, ich würde sagen, es hebt sich einfach die Lebensqualität.
Kann man überhaupt was im Leben machen oder ist es einfach Leben, was fließt, wie es gerade will, durch einen durch?
Ich denke, man kann natürlich sehr viel machen, um diesen Fluss des Lebens zu begünstigen. Und das geht erstmal über den Körper, über den Atem und natürlich über das Bewusstsein. Also ich denke, es spielt halt auch eine Rolle, mit welchen Dingen man sich beschäftigt, was man liest, was man sich anguckt.
Also gibt es sowas auch wie eine Reinheit des Geistes?
Genau.
Also man wird beeinflusst durch das, womit man sich...
Man wird durch alles beeinflusst. Und ich denke, es ist gut, darauf Einfluss zu nehmen und genau zu gucken, was möchte ich, also von was möchte ich mich beeinflussen lassen. Ja.
Also zum Beispiel nur Nachrichten anzuhören und zu gucken, wenn sie einen wirklich interessieren, sich nicht damit berieseln zu lassen. Ja. Also du hast zum Yoga gefunden, wie heißt das, bedeutet, du hast einfach angefangen, Kurse mitzumachen und die Übungen mitzumachen?
Ich habe angefangen, Kurse zu machen und habe dann eigentlich relativ schnell angefangen, die Lehrerausbildung zu machen. Ich habe auf dem Festival einen Lehrer getroffen, der mich sehr inspiriert hat, ein Amerikaner. Und zu dem bin ich gegangen und habe dann da die Lehrerausbildung gemacht. Und dann habe ich relativ bald auch angefangen zu unterrichten. Ja, und das mache ich jetzt schon eine ganze Weile.
Ja, du leitest, stimmt das? Leitest das Kundalini-Yoga-Zentrum in Bochum?
Ja.
Ist es deine Heimatstadt oder wie bist du da hingekommen?
Da bin ich über meinen Beruf hingekommen. Da war ich damals bei Steilmann. Das ist ja den meisten Menschen ein Begriff. Mal der größte Konfektionär Europas, glaube ich. Da habe ich gearbeitet als Designerin. Und naja, dann habe ich da geheiratet und Kinder gekriegt. Ich habe 4 Kinder. Und so bin ich da sesshaft geworden.
Und seitdem du eben Yoga machst und Yoga lehrst, fühlst du dich deiner Bestimmung näher? Oder das ist sie? Oder wie würdest du das sehen?
Ja, würde ich schon so sehen.
Ist es wichtig, Yoga sehr regelmäßig zu machen, Kundalini-Yoga zum Beispiel?
Man fängt damit an, man geht dann meist erstmal einmal in der Woche zum Kurs. Und ich denke, bei vielen Menschen ist es dann so, dass sie feststellen, dass es ihnen gut tut, das auch öfter zu machen. Und dass man automatisch dann dahin kommt, das auch täglich zu machen. Und wenn es vielleicht auch nur ein paar Übungen sind oder eine Meditation.
Ja. Die Menschen berichten dir bestimmt, welche Art von Guttun ist es?
Die meisten Menschen merken ziemlich schnell, dass sie einfach nach dem Unterricht besser drauf sind, dass sie entspannter sind. Kundalini-Yoga arbeitet mit Mantras auch. Und das wirkt auf einer Ebene, die man vielleicht mit Worten gar nicht so erklären kann. Aber diese Mantras zu tönen und dann in der Gruppe sich energetisch auch zu verbinden, das hat eine sehr große Kraft. Und das ist so, dass man es irgendwann nicht mehr missen möchte, wenn man es mal so kennengelernt hat. Also wenn man dafür empfänglich ist. Ich denke, jeder hat auch seinen eigenen Weg.
Und wie wichtig ist es, Übungen ganz exakt zu machen?
Das Kundalini-Yoga ist eine dynamische Yoga-Art. Der Körper ist meistens in Bewegung. Und dadurch ist die ganz exakte Haltung nicht so wichtig wie beim Hatha-Yoga, wo ich ja bestimmte Positionen einnehme und wo das schon, damit die Energien fließen, auch ganz exakt gemacht werden muss. Also das Kundalini-Yoga hat da eine größere Leichtigkeit. Wir flexibilisieren die Wirbelsäule und die Energien werden durch diese Bewegung angeregt, in Fluss gebracht. Und das sieht dann vielleicht bei jedem etwas anders aus, aber es funktioniert. Also es funktioniert auch, wenn Leute das auf dem Stuhl machen oder körperlich eingeschränkt sind. Das finde ich immer sehr faszinierend.
Steckt da eine alte Weisheit dahinter?
Ja, die Wurzeln sind an die 5000 Jahre alt. Und das, was ich unterrichte, das nennt sich Kundalini-Yoga nach Yogi Bhajan. Yogi Bhajan, das ist ein Yogi, der kam aus Richtung Pakistan und ist dann in Ende der 60er Jahre nach Kanada eingeladen worden und von da dann in die USA gekommen und hat festgestellt, viele Menschen haben Drogen genommen und waren, wie soll ich sagen, weit entfernt von sich und auf der Suche. Und dann hat er erstmals öffentlich diese alten Lehren unterrichtet und hat sich damit in Indien auch durchaus Feinde gemacht, weil das eigentlich immer nur im Geheimen weitergegeben wurde, vom Meister an den Schüler, und man musste erstmal ja bestimmte Dinge erlangt haben, um das lernen zu dürfen. Was der auch gemacht hat, der hat diese alten Techniken angepasst an die Bedürfnisse des modernen Menschen. Und so arbeitet es vor allem am Nervensystem, am Drüsensystem, und die Stärkung des Nabels ist halt ein ganz wichtiger Punkt.
Wie weit steht jetzt der Yoga-Lehrer oder die Yoga-Lehrerin für den Praktizierenden im Mittelpunkt? Also ist es sehr wichtig, da eine Resonanz zu spüren, den zu mögen oder die zu mögen? Oder wirkt es sowieso von sich aus? Also ist der Kontakt nicht so wichtig?
Im Kundalini-Yoga sagen wir immer, der Lehrer ist ja nur wie, ich sag mal, der Kanal. Der Lehrer persönlich sollte eigentlich ja gar nicht vorkommen, sondern der öffnet sich und gibt die Lehre weiter. Also das, was ich unterrichte, ist immer nur das, was letztlich auch schon vor mir weitergegeben wurde. Ich stimme mich ein mit einem Mantra und verbinde mich mit allen Lehrern, die ja in dieser Tradition, die es jemals gab. Und dadurch hat es eine sehr große Anbindung, und das ist das, was dann trägt. Und die Energie ist da, die fließt, und ob jemandem das dann, ja, ob das irgendwo ankommt oder nicht, das ist dann nochmal was anderes. Ne? Aber es geht nicht darum, dass man den Lehrer mag.
Fühlst du dich dann mehr als Medium, also als Lehrer, Raum, durch das, dass eben das Yoga dann fließt, die Übungen oder deine Lehre, dein Vormachen?
Also wenn ich mich eingestimmt habe, dann ist das so, ich weiß dann einfach, was ich sagen oder machen muss, um den Energiefluss zu fördern. Ich unterrichte das jetzt ja schon sehr lange, und es ist manchmal so, dass ich sehr viel vorbereite, Anwirkungen, die jetzt eine bestimmte Übungsreihe hat, und dann habe ich noch eine Meditation vorbereitet, und da kann man dann sehr viel dazu erklären, und dann merke ich aber, nee, Meditation passt nicht. Was ich eigentlich sagen wollte, ist jetzt gar nicht stimmig. Und so kann es sein, dass ich dann das alles nicht sage, dass ich was ganz anderes mache, dass ich plötzlich merke, jetzt muss auch eine andere Meditation folgen. Ja, und das ist für mich auch immer spannend, weil ich das auch nicht vorhersagen kann. Und das ist je nachdem, welche Leute da sind, wie die Energie ist an dem Tag, wie vielleicht auch meine Verfassung ist. Also es hängt halt von vielen Dingen ab. Und je länger ich das mache, umso, ich würde sagen, so durchlässiger werde ich, und so genauer weiß ich eigentlich, was zu tun ist. Also ohne jetzt an irgendwas vorher zu kleben, sondern das ist einfach so eine Intuition. Ich stimme mich ein und dann fließt das durch mich.
Ja, du hast wahrscheinlich viele Techniken oder Übungen, Asanas, Möglichkeiten, die du anbieten kannst, und dann passiert einfach das, was gerade stimmig ist für die Energie, die da ist, für die Menschen, die da sind, für dich selber.
Letztlich geht es immer darum, die Energien anzuheben, die kommen, zu erheben, in Harmonie zu bringen, zu sich selbst. Ja, und das versuche ich mit meiner Arbeit zu unterstützen. Und das ist halt sehr schön, weil ich oft erlebe, dass die Leute sehr angespannt ankommen und dann ja ganz beseelt nach Hause gehen.
Du hast erwähnt auch, dass eine Philosophie schon dabei ist, Lehrst du auch diese Philosophie oder passiert die von alleine dann durch die Übungen oder wie?
Also was ich unterrichte, sind eigentlich die Übungsreihen und natürlich spreche ich dann auch darüber, wenn jemand Fragen hat, aber das passiert eigentlich nicht im Unterricht. Also ist manchmal ist es auch so, dass man irgendwas im Unterricht erklärt über dieses ganze Hintergrundwissen. Aber eigentlich ist es immer so aufgebaut, ja, dass wir eine Übungsreihe machen, eine Tiefenentspannung und dann eine Meditation.
Und gibt es dann auch sowas wie eine Feedbackrunde, also dass Leute eben auch sagen, was für sie gerade passiert ist oder vielleicht noch dazu Fragen stellen oder so?
Also es ist jetzt erstmal so nicht vorgesehen, aber das passiert natürlich öfter. Ich habe jetzt seit letztem Herbst, arbeite ich mit dem Brustzentrum in Bochum zusammen, mit krebskranken Frauen. Und ja, weil die Frauen zum Teil auch in der Chemotherapie sind, ist da einfach ein viel größerer Bedarf da an Gespräch. Und das ist natürlich eine ganz besondere Situation, wo vielleicht auch jemand sagen möchte, wenn es ihm jetzt gar nicht gut geht, warum er dann auch Übungen nicht mitmachen kann oder so. Und da ist es jetzt erstmals so, dass ich vorher und nachher auch immer so Gesprächsrunden habe, wo die Menschen, die kommen, die Frauen, die kommen, sagen können, wie es ihnen geht, wie es ihnen auch nachher geht. Und ja, das ist eigentlich sehr schön, stelle ich fest.
Und beobachtest du, dass das auch für diese Frauen hilfreich ist?
Auf jeden Fall, ja. Ich habe da sehr positive Rückmeldungen. Ich denke, dass gerade so eine Erkrankung wie Brustkrebs so ein Einschnitt ist im Leben, wo man über sich nachdenkt. Und ich erlebe das so, dass diese Frauen, die da kommen, das mit sehr großer Offenheit aufnehmen, was ich zu geben habe. Und dass es auf sehr fruchtbaren Boden fällt. Dass oft auch so ein Mangel da ist, in diesem nach innen gehen, zur Ruhe zu kommen. Und dass natürlich das Vertrauen in den eigenen Körper auch erschüttert wurde über die Erkrankung.
Und du kannst also schon eine heilende Wirkung dadurch dann feststellen?
Also ich denke, da wo tiefe Entspannung ist, da passiert immer auch Heilung. Unser Körper hat ja selbst Heilungskräfte und ich erlebe das eigentlich im Kurs so, je tiefer die kommen, sich fallen lassen, umso besser fließt eben diese Heilenergie.
Wird diese Energie im Körper wahrgenommen, auf körperlicher Ebene, als Fließen im Körper oder als Lebendigkeit? Oder?
Das ist natürlich sehr individuell. Ich denke, je tiefer die Entspannung ist, umso schwerer fühlt sich bei den meisten Menschen der Körper an. Und gibt es ja oft so einen Punkt, wo man einfach dann ganz loslässt, wo man auch dann nicht mehr hört, was gesagt wird, wo man richtig ja, tief in der Entspannung ist. Also beim Unterrichten erlebe ich das so, je größer das Vertrauen ist, das die Menschen mir entgegenbringen, umso tiefer ist die Entspannung und umso heilsamer ist dieser Raum, der sich dann öffnet. Das ist was, ja, was man schwer beschreiben kann. Also ich habe so Wahrnehmungen von den Energiebewegungen im Raum auch. Und also von der Geschwindigkeit, von der Richtung. Und ja, da habe ich das einfach jetzt so im Laufe der Jahre auch beobachtet.
Ja, wahrscheinlich hat da auch jeder einen anderen Rhythmus, ne? Also wie, wann er sich oder sie sich irgendwie entspannen und quasi dann können und Heilung passieren kann. Ne?
Das stimmt, ja. Beim Kundalini-Yoga sitzen wir so im Kreis und das begünstigt auch diesen Energiefluss. Und letztlich passiert darüber auch, also es passiert natürlich nicht nur, wenn man im Kreis sitzt, aber dadurch wird man besonders unterstützt von der Gruppenenergie, weil man so eingebunden wird in diese Energien, die sich da bewegen.
Früher war es so, oder auch meine Beobachtung, dass eben bei spirituellen Veranstaltungen immer viel mehr Frauen waren als Männer. Ist das beim Yoga jetzt auch so noch oder hat sich das geändert?
Beim Kundalini-Yoga ist das so. Also ich würde sagen, mindestens 80% sind schon Frauen.
Und hast du da eine Erklärung für, oder?
Ich denke, dass Kundalini-Yoga, gerade durch die Mantras, die wir auch singen, ist sehr sinnlich. Und da sind die Männer, ich sage jetzt mal die deutschen Männer vielleicht, nicht so offen für. Ich bin in Spanien auf Menorca auch immer zum Kundalini-Yoga gegangen und habe festgestellt, dass da mindestens die Hälfte der Teilnehmer männlich waren. Also die schienen da offener zu sein.
Und wenn eben so viel mehr Frauen sind, hat das einen bestimmten energetischen Einfluss dann auf das, was passiert, oder?
Ach, bestimmt ist das anders, aber ich denke, man kann das nicht werten. Und es gibt ja auch Kurse nur für Männer, also es funktioniert natürlich genauso. Ich glaube, das hat mehr damit zu tun, wie sich ja die Männer in unserer Gesellschaft vielleicht definieren und dass sie sich dann da nicht so sehen, mit vielen Frauen zusammen Mantras zu singen. Das ist auch für Frauen oft eine Hemmschwelle, so die Stimme tönen zu lassen. Aber
passiert das dann während der Übungen oder ist das wieder ein anderer Teil des Ganzen?
Wir stimmen uns immer ein mit einem Mantra. Das funktioniert auch, wenn man das jetzt nicht mitsingt, weil das einfach dann in Resonanz geht. Und dann gibt es Übungsreihen, wo auch Mantras gesprochen oder gesungen werden. Immer arbeitet man auch mental mit den Mantras. Also das Einfachste ist eigentlich das Mantra Sat Nam. Und Sat, das ist die Wahrheit. Nam, das heißt so viel wie meine wahre Identität. Und wir arbeiten auch sehr intensiv mit dem Atem. Und das ist so praktisch eines der ersten Dinge, das man lernt. Mit dem Einatmen denke Sat, mit dem Ausatmen denke Nam. Sodass ein jeder Atemzug mit dieser inneren Wahrheit sozusagen verbindet. Das bringt zum einen die Gedanken zur Ruhe und zum anderen wirkt das Mantra wie so ein Samen.
Ja, man hört ja von Menschen, die sowieso empfehlen, auch im täglichen Leben immer beim Atem zu bleiben, den eigenen Atem bewusst wahrzunehmen, zu beobachten.
Beim Kundalini-Yoga wird sehr bewusst geatmet und die meisten Übungen werden auch mit dem Atem koordiniert. Also das Typische ist eigentlich einatmen, Wirbelsäule vorbeugen, ausatmen, den Rücken entspannen. Oder ja, Drehübungen auch, links ein, rechts ausatmen, solche Dinge. Dann atmet man auch sehr kräftig, wodurch man mehr Energie aufnimmt. Also das Lungenvolumen vergrößert sich und dieser kraftvolle Atem. Ja, wir lernen eigentlich auch richtig, wie viel Kraft unser Atem uns geben kann, weil die meisten Menschen nutzen ja nur wirklich einen Bruchteil ihres Lungenvolumens.
Und ist dann eine bestimmte tiefe Atmung von Vorteil?
Tiefe Atmung ist immer von Vorteil. Und es gibt auch dann einen sogenannten Feueratem, das ist so ein ganz schnelles Atmen. Aber der Atem ist trotzdem tief, man atmet immer zum Nabel und bewegt den Nabel schnell und rhythmisch.
Gut, du hast eine Kette an. Ist das eine Mala oder?
Das ist eine Mala. Das ist eine Mala, die man zur Mantra-Meditation nutzen kann. Das sind so Samenkapseln, und in denen man das Mantra rezitiert und von einer Perle zur nächsten wandert. Also wenn man einmal rum ist, dann hat man es 108 Mal rezitiert.
Und ja, du fühlst dich einfach wohl. Du trägst diese Mala auch, wenn du eben Yoga lehrst, wenn du deine Stunden gibst?
Dann trage ich nicht diese, aber ich bin jetzt ja hier im Urlaub. Ich hatte die jetzt gar nicht dabei. Das ist mehr ein Übungsmaler und dann gibt es ja, gibt's auch noch andere.
Und du trägst weiße Kleidung, hat das auch einen bestimmten Sinn oder was? Also ich weiß es zum Beispiel von einer Yoga-Richtung, Shivananda, die haben auch, da spielen auch Farben eine Rolle, die haben weiß und gelb, also weiße Hosen und gelbes Top. Also ja,
das ist bei uns auch so.
Auch gelb und weiß, oder?
Nein, es ist so, wenn man Kundalini-Yoga unterrichtet, dann sollte man sich in weiß kleiden, weil weiß einfach die Aura vergrößert um ein Drittel, ist ja jetzt schon nicht wenig. Und das hat auch zu tun, ja, mit einer Reinheit, mit einer Anmut, die man automatisch ausstrahlt, wenn man weiß trägt. Und wenn man das mal ausprobiert, wird man feststellen, es fühlt sich auch gut an. Ich habe früher ungern weiß getragen. Ich dachte immer, es macht mich blass, kann ich nicht tragen. Aber ja, ich habe das, ich sag mal, lieben gelernt.
Und die Leute, die mitmachen, gibt es da auch noch eine Kleidervorschrift?
Nein.
Oder?
Nein, nein. Manche lassen sich inspirieren und kommen dann auch in weiß und andere kommen auch bunt oder wie auch immer, ist ganz egal.
Es wird ja auch so bestimmte Yoga-Kleidung angeboten. Also ist das, spielt das eine Rolle? Ist das wichtig? Oder?
Nein. Nein. Im Kundalini-Yoga sagen wir immer, Baumwollkleidung ist gut, also Naturmaterialien, aber einfach bequem und leicht.
Wie siehst du so die Entwicklung der Welt? Ist es schon so, dass Spiritualität irgendwie im Aufsteigen ist, dass sich mehr Menschen dafür interessieren? Oder ist das immer nur ein ganz kleiner Teil der Menschheit?
Also ich erlebe es schon so, dass ein Mangel da ist und dass mehr und mehr Menschen auf der Suche sind und auch Spiritualität für sich entdecken.
Ein Mangel, den derjenige, der Einzelne für sich wahrnimmt oder allgemein, weil ich meine, wir leben ja, ja eigentlich in einer reichen Gesellschaft.
Das stimmt, viele sind sich des Mangels vielleicht gar nicht bewusst, aber ich glaube, dass was früher die Kirche gemacht hat, also ich glaube, dass die Kirche heute das nicht mehr so bedienen kann, was die Menschen brauchen und dass da, also ich meine, Yoga ist ja in den letzten Jahren auch ja, sehr im Kommen, sind mehr und mehr Menschen, die sich da inspirieren lassen und die diesen Weg auch gehen. Und das, denke ich, hat seinen Grund. Als ich vor 15 Jahren da anfing zu unterrichten, oder 17 sind schon, da gab es 2-3 Yogaschulen in Bochum und jetzt gibt es, glaube ich, 10 oder 12. Also das ist schon sehr sprunghaft angestiegen.
Aber das richtige Glück kann man doch nur bei sich selber finden, nicht im Außen, oder?
Ja. Ja, aber die meisten richten ihre Aufmerksamkeit nach außen. Und es bringt uns ja letztlich auch niemand bei, nach innen zu schauen. Es geht immer darum, die Aufmerksamkeit nach außen zu geben.
Und was heißt nach innen schauen? Wie sieht das praktisch aus?
Meditation. Entspannung auch. Also je entspannter ich bin, umso mehr kann ich mir auch meiner Bedürfnisse bewusst sein, umso achtsamer kann ich mit mir und der Welt, meinen Mitmenschen umgehen.
Und Meditation heißt eben mit geschlossenen Augen nach innen schauen, was sich abspielt, oder?
Ja, es gibt ja auch Meditationen mit offenen Augen. Ich persönlich finde die schwieriger. Ich finde es leichter, wenn man die Augen verschließt. Es ist ja auch so, dass gerade über die Augen sehr viele Reize ins Gehirn dringen. Und sobald wir die Augen schließen, ist da sofort ein bisschen stiller. Das ist günstig für die Meditation.
Welche Rolle spielt Identifikation? Also zum Beispiel eben, da sind Gedanken und Gefühle und ja, meistens ist es doch so, dass man sich damit identifiziert. Ist das positiv oder negativ oder gilt es das zu überwinden oder?
Ich denke, dass das oft hinderlich ist und dass das Leben leichter wird, wenn man sich damit nicht so sehr identifiziert. Im Yoga versuchen wir, das anzustreben, was wir den neutralen Geist nennen. Und ja, damit begibt man sich auf eine Ebene, die einen eigentlich von den Polaritäten unabhängig macht. Und das ist nicht so, dass das dann nicht mehr da wäre, aber die Identifikation ist eben nicht mehr da. Also
wenn zum Beispiel ein Gefühl auftaucht, es wird einfach nur gefühlt, ohne es zu bewerten, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, man kann es beobachten und dann kann man es auch wieder gehen lassen.
Und wie ist es mit den Gedanken? Also kommen und gehen die dann auch von alleine quasi? Also
ja, jeder hat natürlich Gedanken. Die Frage ist, wie viel Macht wollen wir denen geben? Und also was wir im Yoga lernen ist, ich bin nicht meine Gedanken. Mein Geist reagiert auf alles in meiner Umgebung und ja, es geht erstmal darum, das zu beobachten, das wahrzunehmen und dann auch unter Umständen dem Geist Einhalt zu gebieten. Also was wir möchten ist, dass der Geist unser Diener ist. Wir brauchen den ja, den Verstand. Aber oft ist es ja so, dass Gedanken auch sehr quälend sein können und uns wirklich das Leben schwer machen. Und uns auch Dinge einflüstern, die ja gar nicht stimmen.
Ja, so das funktionelle Denken, also was wirkt das praktische Denken, was man braucht, das ist ja eigentlich nur ein kleiner Teil. Ne? Also genau. Man denkt ja viel mehr Sachen, ja, die eigentlich gar keine Relevanz haben.
Ne? Richtig.
Aber das passiert einfach auch nur so.
Das passiert und im Yoga versuchen wir uns erstmal dessen bewusst zu werden und dann auch zu sagen, halt, also das möchte ich jetzt gar nicht denken, man kann das schon auch bewusst steuern, wohin die Gedanken gehen.
Wer ist das?
Das ist dann der nächste Schritt.
Ja. Wer ist das, der da halt sagt? Also die meisten Leute, die gehen ja auch davon aus, dass sie das sind, was sie denken.
Ja, das ist was, was man erstmal lernen muss, sich vielleicht davon zu distanzieren.
Und wer ist das
dann? Ich würde sagen, es ist wie so ein neutraler Beobachter.
Der nicht wertet, also neutraler.
Mhm. Ja.
Und umso mehr Energie man dem gibt, umso deutlicher nimmt man den auch wahr, oder wie?
Also das ist was, was man in sich entwickeln kann, dass man darauf achtet, was denke ich eigentlich? Dass man das auch nicht überbewertet. Und indem man da eine Distanz aufbaut zu dem, was sich im Kopf abspielt, das ist ja schon mal der erste Schritt. Also sobald ich dazu eine gewisse Distanz habe, hat das ja nicht mehr so viel Macht. Und dann kann ich es auch wieder gehen lassen. Dann kann ich das angucken und ach ja, das schon wieder. Und dann begebe ich mich zum Nächsten. Oft ist es ja so, dass Gedanken, die kommen und dann bauen die sich immer weiter auf und bereiten uns schlaflose Nächte. Und ja, da haben wir im Yoga auch Techniken, das dann zu überwinden, indem wir den Fokus auf den Atem geben, auf ein Mantra.
Also ist es ganz gut, wenn man so ein bisschen weiß, wie man tickt. Also dann sagen kann, okay, ach ja, jetzt denke ich, wieder gehe ich wieder in die Richtung oder meine Gedanken. Und dann sagen, ach, das kenne ich ja, das ist gar nicht so wichtig, das ist zwar
ja,
da, aber okay.
Ja. Ja.
Okay, möchtest du noch ein bisschen drüber sprechen, was du in Bochum oder ihr seid ja ein größeres Team, anbietet?
Ja, wir sind jetzt in größere Räume gezogen. Den Lichtraum, den gibt es schon seit 10 Jahren. Und wir haben jetzt sehr schöne Räume, die so im Hinterhof liegen, sehr hell. Und wir sind mittlerweile mit 12 Lehrern da und ja, bieten Kundalini-Yoga hauptsächlich an und haben aber jetzt auch uns geöffnet für andere Traditionen. Wir machen oft auch Workshops und Konzerte.
Dann wahrscheinlich Mantra-Konzerte, oder?
Mantra-Konzerte, genau.
Das hat ja auch ein Pari.
Ja, das ist jetzt noch nicht vorgesehen, aber wer weiß. Die Gayatri-Release haben wir jetzt im September da. Das ist ein Duo aus Leipzig, machen auch sehr schöne Mantra-Musik.
Ja. Ja, und ihr bietet auch, also was ich kenne, auch außergewöhnliche Sachen an. Du hast es schon erwähnt, Yoga im Sitzen am Stuhl, ne?
Also Yoga auf dem Stuhl, genau. Ich biete auch Yoga Nidra an, das ist der sogenannte Schlaf der Yogis. Da geht es vor allem um eine systematische Entspannung. Es ist dann so eine geführte Reise durch den Körper, das geht eine halbe Stunde. Und das Besondere ist, dass in diesem entspannten Zustand ein sogenanntes Sankalpa formuliert wird, mit dem ich mein Leben auch positiv beeinflussen kann.
Und sind das immer so Kurse mit Tagen an bestimmten, also Stunden zu an bestimmten Tagen, oder gibt es da auch Intensivwochenenden oder?
Ja, wir haben vor allem unsere Kurse, die jeden Tag stattfinden. Die meisten Kurse dauern 90 Minuten, sind dann immer zu einem festen Termin in der Woche. Und am Wochenende machen wir auch Workshops und ja, bieten auch Dinge außer der Reihe an.
Wie ist es für dich als Lehrerin? Musst du auch irgendwie darauf achten, dich da nicht zu viel auszupowern? Oder bekommst du immer auch wieder direkt was zurück?
Ja, eigentlich kann ich schon sagen, dass es mir immer, wenn ich aus dem Unterricht komme, besser geht, als wenn ich hingehe. Das erfüllt mich schon sehr. Und das ist natürlich sehr schön, wenn man das über seinen Beruf sagen kann.
Und trotzdem gibt es wahrscheinlich Grenzen, ne? Also dass es auch nicht zu viel werden sollte, oder?
Also ich habe jetzt 2 Tage, an denen ich unterrichte. Dann mache ich 2 bzw. 3 Kurse. Und dann habe ich aber auch freie Tage dazwischen. Ich biete auch Yoga-Therapie an. Und ich empfinde das auch für mich als stimmig, meine Tage ja ein bisschen frei zu gestalten. Und
was heißt Yoga-Therapie? Was ist das?
Da wird der heilende Aspekt des Yogas genutzt. Also wie ich das gelernt habe, wird Kundalini-Yoga kombiniert mit chinesischer Medizin. Also es ist dann so, dass ich ein Gespräch, eine Erstanamnese sozusagen mit jemand mache. Und dann aufgrund meiner Erfahrungen, aufgrund des yogischen Wissens, eigentlich ein energetisches Bild desjenigen bekomme. Und dann gucken kann, wo sind aus energetischer Sicht Schwachpunkte. Und dann suche ich Yoga-Übungen, Atemübungen oder eine Meditation raus. Oder auch Akupressur gehört auch dazu, die dann denjenigen unterstützen in seiner Gesundheit eigentlich.
Also das ist was mit einem Menschen machst du das
gemeinsam, genau.
Ne? Und du zeigst ihm dann auch die Übungen und lernst ihn an, quasi das.
Also so gedacht, dass man wirklich für einen Menschen ganz individuell ein kleines Programm zusammenstellt, was dieser auch realistisch machen kann jeden Tag. Und es geht darum, dass die Menschen, die kommen, auch selbst Verantwortung übernehmen für ihre Gesundheit. Oder dass man auch gucken kann, wo gibt es Probleme und wie kann ich ja das verbessern.
Also eine Schule ist ja wahrscheinlich auch viel organisatorische Arbeit, Büroarbeit, Arbeit am Computer.
Ja,
machst
das
du das auch
leider.
Oder hast du da andere, jemand anders für?
Mir ist es so, dass ich die Einzige bin, die das jetzt als Vollzeitjob macht. Die anderen Lehrer, die haben eigentlich alle noch ihren normalen Beruf und machen dann nach Feierabend dann einen Kurs bei mir oder 2. Und insofern, ja, bleibt diese Büroarbeit, die ich jetzt nicht so gerne mache, meistens an mir hängen. Aber gehört auch dazu. Und
ja, da hilft dir dein wahrscheinlich gesunder Körper und der Energiefluss, das durchzustehen oder vielleicht sogar teilweise genießen zu können.
Ja, und ich sitze jetzt da nicht stundenlang dann am Computer, aber es ist natürlich, je mehr Lehrer man hat, je mehr Kurse man gibt, je größer die Schule ist, dann wird es halt auch mehr Organisatorisches. Aber ich habe auch ganz gute Unterstützung in den anderen Lehrern. Also wenn wir jetzt irgendein Event haben, dann helfen schon eigentlich immer alle mit. Und das macht es dann auch sehr angenehm.
Gut, hast du noch ein Thema in dem Zusammenhang, über das du gerne sprechen möchtest?
Ich denke, du hast da schon ganz gute Fragen gefunden. Und ja, so dass ich schon das eigentlich ausdrücken konnte, was mir da am Herzen liegt.
Also für Menschen, die offen dafür sind, ist Yoga und Kundalini-Yoga vielleicht sogar besonders, wem das liegt, wirklich ein Mittel, um gesünder und glücklicher zu leben.
Auf jeden Fall.
Gut, dann danke ich dir für das Interview.
Satnam.